Unser heutiger Gast ist Martin Oje. Er ist Experte für medizinische Schläuche. Seine Karriere hat er bei KLS Martin begonnen, wo er mehrere Positionen im Product Management und Sales innehatte. Im 2015 ist er dann zu Novoplast gewechselt, wo er Sales Director Medical Products ist. Hier ist unser Gespräch. Hi Martin, du bist Experte für medizinische Schläuche. Wie stellt man denn Schläuche für medizinische Anwendungen her?
Also wir nutzen hier bei der Novoplast Schlauchtechnik in Halberstadt die thermoplastische Extrusion. Das ist eine Form der Extrusion, wo Kunststoffgranulate aufgeschmolzen werden und die dann entstehende Schmelze wird auf hohen Druck gebracht, fließt dann zwischen einen Spalt von zwei Werkzeugen, in dem Fall heißen die Dorn und Düse. Und dieser Strang mit einem Loch in der Mitte, der spätere Schlauch, läuft dann durch einen Vakuumtank, fließt durch weitere Abkühlbecken und wird am hinteren Teil der Maschine entweder aufgerollt oder in Abschnitte geschnitten.
Okay, gut. Also es ist eigentlich nicht viel anderes, als wie man Pasta macht, durch eine Form durchpressen mit hohem Druck und dann bekommt man schöne Schläuche.
Richtig. So Fleischwolf oder Pasta. Ein wichtiges Werkzeug ist auch eine sogenannte Schnecke, die das Material vortreibt. Ja.
Okay, gut. Welche Materialien setzt man denn da ein, vor allem in der Medizintechnik? Was kommt da zum Einsatz?
Also wir setzen unterschiedliche Thermoplaste ein, zum Beispiel Polyolefine, also LDPE, HDPE, Polypropylen, PVC, Polyurethan, Polyamide, TPEs und auch PVDF. Ein Fluoropolymer oder ein Fluorpolymer, über das wir später noch intensiv reden möchten.
Mhm, gut. Sind das dann immer Monomaterialien oder gibt es da verschiedene Schichten?
Wir stellen auch Schläuche in unterschiedlichen Schichten her, also sogenannte Multilayer-Schläuche. Da können unterschiedliche Materialien miteinander kombiniert werden, also PVC mit PE zum Beispiel oder PU mit PA können als Mehrschichtschläuche verarbeitet werden.
Okay, gut. Also dann normalerweise, wenn es dann Schichten hat, dann hat es zwei Schichten oder gibt es auch mehrere Schichten?
Wir stellen bis zu drei Schichten, also bis zu drei Schichtschläuche her. Aber es gibt auch mehr Aufbauten, die wir jetzt nicht verwenden, aber es muss ja immer auch einen Markt dafür geben, ja.
Okay, gut. Jetzt, wo du schon vom Markt sprichst, oder ihr macht das eigentlich hauptsächlich für Medizintechnik, ist das richtig?
Also wir haben hier am Standort tatsächlich so zwei Divisionen. Das ist auch ziemlich 50-50-mäßig vom Umsatz her aufgeteilt. Eine Division beschäftigt sich mit, grob gesagt, Industrieprodukten. Da gehören auch Pneumatikschläuche dazu. Die kennt man vom Luft auffüllen an der Tankstelle oder hinten als Spirale am LKW. Die machen auch Schläuche für die Luftfahrt. Zum Beispiel Beatmungsschläuche für herunterfallende Atemmasken oder auch für die Bauindustrie. Aber die andere Hälfte, der Medizintechnikbereich, wir stellen in Reinräumen her, stellen Schläuche für unterschiedlichste Anwendungen in der Medizintechnik her. Mhm. Großer Bereich ist die Infusion. Eine besondere Anwendung innerhalb der Infusion ist die Hochdruckinfusion für das Applizieren von Röntgenkontrastmitteln. Dann Schläuche für die Ernährung, für Pumpen, Überleitsets oder Sonden. Dann Katheterschläuche, also für Herzkatheter, für zentralvenöse Katheter oder für die Urologie als Ureterstents. Aber auch für jede Menge Spezialanwendungen, zum Beispiel Hörgeräte. Da wird kein Medium transportiert, sondern Schall. Das ist ein sehr interessanter Bereich. Das ist im Prinzip der Schlauch, der von einem hinter dem Ohrhörgerät zu einem Ohrpassstück geleitet wird.
Mhm. Ja, ganz spannend. Was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, oder die Beatmungsmasken für ein Flugzeug, ist eigentlich auch eine ganz ähnliche Anwendung als ein Beatmungsschlauch. Kannst du uns vielleicht etwas dazu erzählen oder habt ihr auch Beatmungsschläuche?
Beatmungsschläuche selber stellen wir nicht her. Wir haben hier bei uns nicht den Bereich der Fallschläuche vom Prozess her oder der, ich sag mal, PVC-Spiralschläuche, da gibt es Spezialisten. Wir stellen für den Bereich Anästhesie aber sogenannte Gas-Sample-Lines her. Das sind Schläuche, wo die Ausatemluft des Patienten gemessen wird. Der Beatmungsbereich für Flugzeuge ist tatsächlich interessant. Das sind ja eigentlich klassischerweise PVC-Schläuche. Aber jetzt erst kommen die Flugzeughersteller auf die Idee, auch mal Polyurethan zu verwenden, weil es wesentlich länger hält und weil es neuerdings auch die Möglichkeit gibt, diese Schläuche zu spiralisieren. Das haben die vorher nicht gemacht. Und es ist interessant, die Spirale so auszulegen, dass der Schlauch mit der Maske tatsächlich, wenn er runterfällt, ungefähr genau auf der Höhe des Passagiers landet.
Mhm. Könntest du erklären, was Spiralisieren ist?
Spiralisieren ist ein nachgelagerter Prozess. Das wird thermisch gemacht. Und zwar wird der Schlauch auf einen Metalldorn aufgewickelt, nachträglich, und dann getempert. Das heißt, bei einer Temperatur, die unterhalb des Schmelzpunktes liegt, aber schon so Richtung Glasübergang geht, wird er in Form gebracht. Das ist tatsächlich eine Dienstleistung, die wir hier außerhalb der Medizintechnik sehr häufig anwenden. Im Bereich Maschinenbau ist es sehr üblich, wenn Bausituationen sehr eng sind, dass man auch mal einen vorgeformten Schlauch verwendet. Innerhalb der Medizintechnik gibt es zum Beispiel Anwendungen im Bereich der Infusion, wo lange Infusionssets einfach, ich sag mal, im Weg sind, wo man durch die Spiralisierung dazu beiträgt, ein bisschen Ordnung zu schaffen, im OP zum Beispiel.
Und das verstärkt dann einfach den Schlauch, oder man kann dann ist der Schlauch hat dann eine vorgefertigte Form, oder was ist der Vorteil?
Genau, der ist gewendet. Das heißt, du kannst einen 4 Meter langen Schlauch auf eine Länge von nur 40 Zentimeter bringen, zum Beispiel.
Ah, okay.
Je nach der Steigung der Spirale.
Okay, cool. Super, danke vielmals für die Einblicke. Jetzt, als wir uns kennengelernt haben, haben wir ja sehr, sehr angeregt über Fluorpolymere diskutiert. Wir haben uns am Innovationsforum in Tuttlingen bei der Medical Mountains haben wir uns kennengelernt, und du warst, also du kannst dann deine Meinung zu Fluorpolymeren sehr, sehr ausführlich noch zu Buche geben, aber du warst einer, der da für den PFAS-Ban war. Und du hast vorher die Fluorpolymere angesprochen. Warum setzt man die jetzt in der Medizintechnik ein? Das ist so das eine. Und das zweite ist, warum werden die denn aktuell so kontrovers diskutiert? Könntest du das vielleicht einmal erklären?
Also ich muss vielleicht mal sagen, dass ich nicht für einen generellen PFAS-Ban bin, aber ich bin dafür, dass man auch als verantwortlicher Hersteller sich Gedanken drüber machen sollte, wo die Materialien herkommen, wie sie hergestellt werden und wie sie entsorgt werden. Das ist mir, also der Punkt ist mir viel wichtiger als zum Beispiel die Biokompatibilität. Wir haben tatsächlich sehr kontrovers diskutiert. Jetzt die Frage, wo kommen diese Stoffe zum Einsatz? Und ich kann natürlich für die Schlauchwelt reden. Das ist der Bereich, wo ich zu Hause bin. Und ich kann vielleicht auch ein bisschen skizzieren, ob es in den unterschiedlichen Anwendungen unter Umständen möglich ist, Substitute zu finden. Also wir haben festgestellt, dass sich die Anwendungen von Fluorpolymerschläuchen im Bereich Medizintechnik grob in 3 Gruppen aufteilen lassen. Die erste Gruppe, das sind die Bereiche, wo es um Reibung geht. Also klassischerweise Anwendungen, wo ein Medizinprodukt aus einer Schlauch-in-Schlauch-Verbindung besteht. Das heißt, ein Schlauch wird in dem anderen Schlauch gelegt und die laufen irgendwo gegeneinander, um zum Beispiel im Bereich der Dünndarm dafür zu sorgen, dass eine Klammer eingesetzt wird oder eine kleine Zange oder auch nur eine Kanüle.
Also minimalinvasive Chirurgie.
Und da haben wir festgestellt, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, Substitutprodukte zu finden. Da haben wir schon vor ungefähr 7, 8 Jahren mit angefangen. Die sind gar nicht induziert gewesen, weil die Hersteller gesagt haben, wir wollen aus Umweltgründen keinen PFAS haben, sondern die haben gesagt, das ist uns zu teuer und die Versorgungslage, die ist unter Umständen in Gefahr. Und wir haben gute Ergebnisse erzielt mit Kombinationen aus unterschiedlichen matten Oberflächen und besonderen Materialien im Polyolefin-Bereich. Die zweite Gruppe, wo Schläuche innerhalb der Medizintechnik eingesetzt werden, sind Anwendungen, wo sie implantiert werden. Du musst wissen, Lukas, Polymere oder Fluorpolymere waren in der Entwicklungshistorie medizinischer implantierbarer Kunststoffe eigentlich so das Erste, wo man gesagt hat, das kann man jetzt implantieren. Und im Laufe der Zeit haben sich natürlich andere Alternativen aufgetan, zum Beispiel Polyurethane. Ich habe hier gerade eine Anwendung vor Augen, die viele Zuhörer vielleicht kennen, der sogenannte Venenverweilkatheter. Das ist ein kleiner spitzer Schlauch, der im Handrücken in die Vene appliziert wird, um dort eine Infusion durchzuführen. Dieses Produkt wurde schon in den 70er Jahren entwickelt aus FEP, einem Fluorpolymer, und ist bis heute auch auf als FEP auf dem Markt. Versionen in Polyurethan gibt es schon. Also für mich gibt es eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund, warum das Produkt nicht vollständig PFAS-frei produziert werden kann. Und die dritte Gruppe von Schläuchen, wo da geht es entweder um Temperaturbeständigkeit oder elektrische Durchschlagsfestigkeit, also die Isolation. Und hier fallen mir Anwendungen ein im Bereich Hochfrequenzchirurgie zum Beispiel, wo beide Eigenschaften auch teilweise gleichzeitig gefordert sind. Also, dass sie temperaturbeständig sind und durchschlagsfest. Hier ist es wirklich schwer, PFAS-freie Lösungen zu finden. Es gibt zwar Werkstoffe, die eine ähnliche Durchschlagsfestigkeit haben wie PTFE, also zum Beispiel POM, PP oder PET. Die sind aber nicht so temperaturbeständig. Und hier würde ich dazu raten, sich die Anwendung genau anzuschauen und zu schauen, ob es wirklich Alternativen gibt. Ich will mich aber auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, PFAS-freie Welt innerhalb der Medizintechnik ist möglich. Es gibt sicherlich Anwendungen, da fallen mir zum Beispiel Dichtungen ein, es fallen mir Membrane ein, wo es wirklich sehr schwer ist, die zu ersetzen.
Okay, gut. Für den sagen wir Zuhörer, der das letzte Jahr sich nicht sehr stark mit der Thematik PFAS beschäftigt hat, um was geht es denn genau und warum diskutiert man denn die Stoffe so intensiv?
Derzeit wird in den Ausschüssen der Europäischen Chemikalienagentur, also der ECHA, da wird ein umfangreicher Vorschlag zur Beschränkung von PFAS unter der Chemikalienverordnung REACH diskutiert. Das geht auf eine Initiative zurück von den für REACH zuständigen Behörden der Niederlande, Deutschlands, Dänemarks, Schwedens und Norwegens. Und die haben diesen Beschränkungsvorschlag 2023 im Januar eingereicht. Der Beschränkungsvorschlag zielt darauf ab, die Herstellung, das Inverkehrbringen sowie die Verwendung aller PFAS, da zählen ca. 10.000 Stoffe dazu, komplett zu verbieten. Die Begründung für die Beschränkung ist, dass es Gefahreneigenschaften gibt. Also viele der Begründungsbestandteile zielen auf die sogenannte Persistenz ab. Das heißt, das lange Verbleiben im Kreislauf. Es geht um hohe Wasserlöslichkeit. Das trifft speziell auf flüssige und gasförmige Stoffe innerhalb der PFAS zu. Bioakkumulierbarkeit, das heißt, es reichert sich an. Toxizität, es geht um die endokrine Wirkung, also die Wirkung auf das Hormonsystem. Und darüber hinaus stehen PFAS im Verdacht, Krebs zu verursachen. Die Behörden als Antragsteller weisen darauf hin, dass sie an dieser Stelle auch das sogenannte Vorsorgeprinzip anwenden wollen. Das heißt, auch wenn die Wirkung nur der Verdacht ist, wollen sie trotzdem, dass das angewendet wird. Jetzt sind in dieser Liste bereits ganz wenige Ausnahmen aufgelistet, aber die gehen davon aus, dass sie 6,5 beziehungsweise 13,5 Jahre bestehen und danach auch komplett verboten werden. Der nächste Schritt war jetzt, dass es 6 Monate lang Möglichkeiten gab, bei der ECHA Einspruch zu erheben. Das ist auch erstaunlicherweise 6.000 Mal geschehen. Das heißt, es gab 6.000 Änderungsvorschläge von unterschiedlichsten Privatleuten, Institutionen, Firmen, Verbänden. Und momentan über dieses Jahr verteilt, das ist der Stand, treffen sich verschiedene Arbeitskreise aus den Bereichen Kosmetik, Textil, Bergbau, Lebensmittelkontakt und werden im Endeffekt, wann das genau klar ist, ist noch nicht ersichtlich, aber die werden im Endeffekt der EU-Kommission einen Vorschlag für eine Entscheidung unterbreiten. Mhm.
Also zusammengefasst, PFAS steht für polyfluorierte Alkylsubstanzen, das heißt Kohlenstoffketten, die eigentlich teilweise oder ganz fluoriert sind, also das sind Kohlenstoffe mit einer Menge Fluor dran, und diese sollen als Gruppe, als Stoffgruppe eigentlich verboten werden. Also es ist die Beschränkung, der Beschränkungsvorschlag ist eigentlich ein Verbot. Und da gibt es verschiedene Ausnahmen, die längere Übergangsfristen bekommen, aber also soweit der Vorschlag. Jetzt das Finale ist es noch nicht. Jetzt haben natürlich eine Menge Unternehmen, die natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse daran haben, das muss man schon mal sagen. und Umweltverbände, die natürlich ein Interesse daran haben, dass das durchgeht, haben da ihren, wenn man so sagen kann, ihren Senf dazugegeben, und jetzt ist eigentlich der Ball wieder bei den Arbeitsgruppen, die dann der EU-Kommission einen Vorschlag machen, wie es dann schlussendlich umgesetzt wird. Kann man das so zusammenfassen?
Kann man so zusammenfassen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Also das Thema wird zwar in Fachkreisen diskutiert, aber es hat es irgendwie noch nicht geschafft, hier in Deutschland zum Beispiel so in das reale Tagesgeschehen Einzug zu halten. Also den Bürgern, die damit nicht täglich zu tun haben, denen ist das teilweise nicht klar, was das für Einschnitte bedeutet. Es gibt auch kaum Statements von deutschen Spitzenpolitikern zu dem Thema. Der Einzige, der sich geäußert hat, überraschenderweise, ist der Amit Nuripur von den Grünen. Und der hat gesagt, also eine vollständige Beschränkung der PFAS wird es mit den Grünen nicht geben. Das ist eigentlich überraschend. Es gibt aber auch Gründe, weil zum Beispiel PFAS nicht wegzudenken sind, wenn es um die Energiewende geht.
Ja, also so, Fluor, du hast es ja vorher angesprochen, oder? Fluorpolymere haben hervorragende tribologische Eigenschaften, sind chemisch sehr inert und sie sind sehr hitzebeständig. Also ich meine, die Anwendung, die jeder kennt, ist die Teflonpfanne. Ja, das ist so, da wo man es kennt, die Teflonpfanne ist ein Fluorpolymer. Kann man super heiß machen, klebt nicht und schlussendlich sehr, sehr chemisch beständig und halt einfach das die einzige, wie soll ich sagen, der einzige Nachteil ist, dass es nicht wirklich kratzfest ist, aber schlussendlich sehr, sehr chemisch beständig und hitzeresistent. Und da kennt man es, sagen wir, der Otto Normalbürger kennt es von der Teflonpfanne.
Oder Beschichtung von Outdoor-Kleidung. Da ist es auch oft, wird es auch oft verwendet.
Gore-Tex,
ja. Genau. Wo es tatsächlich auch im sagen wir, Verbraucherbereich oft verwendet wird, ist als Bestandteil von Skiwachsen.
Mhm. Ja, und die Skiwachse, das ist dann eben, also ich so, bei den Fluorkunststoffen sehe ich den Ban nicht wirklich an. Bei den Skiwachsen sehe ich es komplett ein, weil schlussendlich der Skiwachs, der landet auf den Pisten, auf den Skipisten. Richtig. Und dann ist es komplett über das Ganze. Also ich meine, ich wohne ja in Graubünden, das ist nicht weit bis zum Engadiner Skimarathon. Und ich jetzt, dieses Jahr hat der Präsident ein Interview gegeben und hat gesagt, zum ersten Mal haben sie Skiwachs Proben durchgeführt und ich glaube irgendwie drei oder vier Teilnehmer haben sie disqualifiziert, weil sie Skiwachs mit PFAS drin gefunden haben. Die haben sie dann disqualifiziert, weil das ist nachher über das ganze Engadin ist es verteilt und es landet in allen Seen, in allen Flüssen und wie gesagt bioakkumulativ und toxisch zum Teil. Genau, und da den Punkt von der PFAS-Story, den verstehe ich. Ich verstehe auch den Punkt, dass wenn du, also das ist jetzt hören sagen, aber gewisse Fluor oder PFAS sind verboten, PFOA und PFOS, das sind Schwefelsäure PFAS, die haben so eine Säuregruppe und dann eine fluorierte, komplett fluorierte Carbongruppe. Und bei den Substanzen, da geht das irgendwie so 4-5 Jahre, bis sie dann schlussendlich beschränkt sind. Die sind offensichtlich bioakkumulativ und toxisch und relativ mobil. Und dann geht die chemische Industrie hin und sagt, ja, schau, jetzt hat's dieses Atom ist jetzt anders. Und dann ist es chemisch gesehen, ist es eine andere Substanz. Und dann ist es nicht mehr beschränkt. Das heißt, es ist dann so wie eine Designer-Droge und du kommst dann halt um das Verbot rum. Und darum ist so der Ansatz gewesen, ja, schau, jetzt nehmen wir halt einfach die ganze Gruppe und sagen, alles, was ungefähr die Eigenschaften hat, ist jetzt verboten. Und ich glaube, so sind wir an den Punkt gekommen. Und ich glaube, das ist zumindest meine Meinung, dass wir mit den Fluorpolymeren etwas übers Ziel hinausschießen. Weil sie sind sehr inert und klar, sie sind persistent, aber sie sind chemisch beständig. Und mir muss der Unterschied zwischen chemisch beständig und persistent, das muss mir noch einer erklären, weil es ist ja auch ein Vorteil.
Also ich sehe die Umweltrisiken hauptsächlich dort, wo die Biosphäre, also der natürliche Stoffkreislauf und die Technosphäre, das heißt der technische Stoffkreislauf, wo die miteinander in Verbindung stehen. Und dies geschieht in der Regel an zwei Stellen. Das ist einmal dort, wo technische Stoffe hergestellt werden und das ist dort, wo technische Stoffe beabsichtigt oder unbeabsichtigt entsorgt werden. Und Du siehst zum Beispiel, also dieses in die Umwelt bringen oder in die Biosphäre bringen, das siehst du zum Beispiel im Umfeld von Produktionsanlagen. Hier in Deutschland gibt es einige Hotspots für PFAS-Emissionen im Umfeld von Produktionsanlagen. Oder zum Beispiel an Stellen, wo es gebrannt hat, wie Flughäfen, weil PFAS in Löschschäumen verwendet werden. Du hattest auch also ein wichtiges Anwendungsgebiet, über das wir noch gar nicht gesprochen haben und was vielen Verbrauchern nicht bekannt sind Beschichtung von Papier und Kartonagen im Bereich der Lebensmittelverpackungen, weil es ist ja ideal. Es ist nicht, es ist kaum möglich, du weißt, dass ein Kunststoff zu finden, der fettresistent ist. Das ist auch in der Medizintechnik dort, wo ernährt wird, ist das auch wichtig. Und du freust dich sozusagen über die Pappverpackung von deinem Burger in deinem Lieblingsburgerladen und realisierst gar nicht, dass die Beschichtung aus einer Ewigkeitschemikalie besteht, die nicht richtig entsorgt in die Biosphäre gelangt. Es ist auch richtig, dass die Polymere im Prinzip inert sind, aber das PFAS in den Fluorpolymeren ist tatsächlich nur zu 98% am Polymer gebunden. Die freien PFAS-Moleküle im Polymer werden während der Lebensphase des Artikels in die Luft und ins Wasser emittiert. Und außerdem weisen Studien darauf hin, dass die Polymere also innerhalb der Lebensphase abgebaut werden. Die werden ja auch deshalb verwendet, weil sie so ewig lange halten. Zum Beispiel die Luftkissen am Münchner Fußballstadion. Das ist ja nicht das Olympiastadion, sondern dort, wo der FC Bayern Fußball spielt. Das ist architektonisch total toll. Das sind aufblasbare Luftkissen. Die halten natürlich ewig. Ja? Und die halten auch über die Lebenszeit des Baukörpers hinaus dort. Ja? Also gut, wenn man sowas verwendet, wenn man es nicht als einmalige Produkte verwendet, sondern so, dass man 30, 40 Jahre was davon hat. Aber man muss sich natürlich schon in der Anbauphase, muss man sich darüber Gedanken machen, wie man es mal potenziell entsorgen kann. Ja.
Also der Punkt mit den Oligomeren oder halt den, sagen wir, kurzkettigen PFAS, die in den Fluorpolymeren noch enthalten sein können, den gebe ich dir. Oder das ist schon eine Möglichkeit. Durchpolymerisieren eines Polymers, eines Kunststoffs, ist nicht immer ganz trivial. Es ist immer ein wenig Monomer, ein wenig Oligomer darin enthalten und die können natürlich in die Umwelt leachen. Mein Argument dafür wäre, oder das wird ja in implantierbaren Medizingeräten eingesetzt, genau deshalb, weil es extrem inert und sehr biokompatibel ist. Ich glaube, die Herstellung, das ist wahrscheinlich der größte Punkt, weil da die PFAS Fabriken, ich weiß nicht, was war es in den Niederlanden oder so.
Gibt es auch in Deutschland, in der Nähe von Burghausen, also gar nicht so weit entfernt, ja. von der österreichischen Grenze, ja.
Und da ist halt ordentlich, wie soll ich sagen, Schweinerei betrieben worden, wo dann halt relativ viel, sagen wir, sowohl Surfactants, also und Additive und Monomere in die Umwelt gelangt sind. Und den Punkt sehe ich natürlich schon. Chemiefabriken gehören müssen so ausgelegt werden, dass halt nichts in die Umwelt kommt. Oder sagen wir ein vertretbares Maß. Und das ist halt ein wenig die Frage bei den PFAS, was ist ein vertretbares Maß von PFAS, das in die Umwelt gelangen kann? Weil das Zeug hat eine Halbwertszeit von ein paar hundert Jahren. Und das ist schon so ein Punkt, den sehe ich. Aber es ist ein Kunststoff mit einem, also jetzt, wenn wir wieder von den Fluorpolymeren sprechen, das ist ein Kunststoff mit extrem hohen Anforderungsprofilen. Das heißt, du kannst damit Batterien machen, du kannst damit Solarzellen machen, für die Chipindustrie ist es super wichtig. Minimalinvasive Chirurgie, implantierbare Medizingeräte, das sind alles so Anwendungen. Ich meine, das Burgerpapier, bin ich voll bei dir, ich bin komplett dagegen, dass man Kunststoffe, nur weil man Kunststoffbashing betreiben möchte, in der Lebensmittelanwendung rausdrängt, um dann beschichtetes Papier einzusetzen, wo du dann PFAS drin hast. Also das ist so ein, du denkst, du machst etwas Gutes für die Umwelt, aber es ist immer meistens ist das, was gut gemeint ist, eben das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und das ist ein wenigen Punkt, den sehe ich komplett ein.
Also ich würde mir wünschen, dass die Diskussion zu PFAS in der Medizintechnik ein bisschen ideologiefreier und ein bisschen zielorientierter geführt wird. Wir müssen meiner Meinung nach als Industrie das einfach gemeinsam anpacken. Ich denke, wir sind gut damit beraten zu schauen, wo wir PFAS jetzt schon ersetzen können, dass wir das auch machen. Das wird manchmal schwer, manchmal auch unmöglich. Aber ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel auch Verbandsaktivitäten nicht dahin kanalisieren, den PFAS-Ban zu verhindern, sondern dass wir Forderungen gegenüber der Gesetzgebung formulieren, dass wir Gelder für die Forschung bekommen, um Alternativen zu finden. Und dass wir Materialänderungen innerhalb der Medizinprodukte schneller durchführen können. Also das, was durch die MDR viel länger dauert, viel schwerer geworden ist. Dass es Möglichkeiten gibt, speziell in Bezug auf den Ersatz von PFAS, dass es da irgendwo einfach schneller geht. Ne?
Also dann sind wir, das sind wir natürlich bei dem Top-Thema in der Medizintechnik die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Die MDR, was ist natürlich schon so, die Anforderungen sind recht hochgeschraubt worden, wobei eben Professor Joner, mit dem hatte ich auch mal ein Interview, er hat dann gesagt, schau, es ist auch so, dass da eine Menge Leute ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und das einfach nicht durchgesetzt wurde und dann mussten die halt eine Menge Hausaufgaben nachholen. Und es ist schon so, dass eine Menge Anforderungen dazugekommen sind, plus die alten Hausaufgaben, die man halt nicht gemacht hat. Und das heißt, die Medizintechnik war jetzt die letzten paar Jahre oft damit beschäftigt, und das habe ich auch viel gehört, dass man gesagt hat, ja, neue Projekte, das können wir gerade nicht machen, weil wir müssen die MDR machen. Und wir müssen unsere Produkte erstmal auf dem Markt halten, dass wir überhaupt überleben, bevor wir dann irgendwie an neue Projekte denken können. Und was bedeutet, die Medizintechnik ist noch ein wenig change-averser geworden, als was sie schon war, mit der MDR. Und ich glaube, da ist so ein wenig, du kannst nicht erwarten, dass A, ein seit Jahren bewährter Stoff ersetzt wird, und dann die Hürden für einen Change extrem hochhalten. Das ist so, dann machst du gewisse Branchen einfach kaputt. Dann gibt's einfach gewisse, die sagen, ja, dann kann ich den Laden zumachen, weil lohnt sich eh schon nicht. Und das ist so ein wenig ein Punkt, wo ich so, wenn man die PFAS oder wenn man die Fluoropolymere da ersetzt, wo man sie ersetzen kann, mit einem vernünftigen Aufwand, ich glaube, dann bin ich bei dir. Ich denke, es wird Anwendungen geben, wo du ziemlich schwere Chancen hast, das zu ersetzen. Aber ich sage auch, oft ist es aus Gewohnheit eingesetzt, weil es halt, ich habe das seit 70 Jahren oder seit 30 Jahren immer so gemacht, also machen wir das auch jetzt noch immer so. Obwohl es vielleicht ein kompletter Overkill ist, mit Fluoropolymeren da anzusetzen.
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Wir sind ja als Hersteller von Halbzeugen oder von Komponenten, selbst kein Inverkehrbringer. Aber wir leiden natürlich mit unseren Kunden. Und ich würde das hundertprozentig unterstreichen, was du gesagt hast. In der Zeit zwischen 2018 und 2023 haben wir wesentlich weniger neue Anfragen für neue Produkte erhalten. Unsere Kunden haben teilweise Medizinprodukte aufgegeben für Anwendungen mit kleinen Stückzahlen in der Pädiatrie, für besondere Medikamente, für besondere Rare Diseases, also für
seltene
Medizintechnik,
Krankheiten.
Seltene Krankheiten, genau. Und das ist traurig zu sehen, weil die Medizintechnik ist klassischerweise ein Innovationsmotor. Mhm. Es gibt Entwicklungen, die von der Medizintechnik es geschafft haben in industrielle Anwendungen. Und das ist wirklich traurig zu sehen, wie wir da ein Stück weit von wegkommen. Und jetzt könnte man sagen, klassischerweise, das ist ein Problem von den Regulatory Affairs Abteilungen innerhalb der Unternehmen, aber das ist es ja definitiv nicht, weil die werden unterstützt oder auch federführend begleitet von den Entwicklungsabteilungen. Und Entwicklungen sind meiner Erfahrung nach definitiv auf der Strecke geblieben innerhalb der letzten 5 Jahre.
Ja, und es ist so, oder? Du kannst natürlich die Hürde für sichere Geräte so hoch machen, dass du gar keine Geräte mehr produzieren kannst, weil es ist so, irgendwo ein Restrisiko von einem Medizingerät ist immer ein wenig da. In der Medizintechnik, das siehst du auch, also, oder in der Medizin, das ist so, siehst du auch oft bei Ärzten, es ist immer der Benefit, der das Risiko erlaubt. Und es ist so, bei ganz, ganz kleinen Märkten, wenn du 500.000 Geräte im Jahr verkaufen kannst für kleine Kinder oder für seltene Krankheiten. Wie groß ist denn dann das Risiko? Also kannst du dann da nicht die Anforderungen runterschrauben? Das ist ein wenig der Punkt. Und ich glaube, das findet langsam Gehör, aber eben die Mühlen in Brüssel mahlen relativ langsam, was das angeht. Ich habe jetzt mit vielen schon gesprochen darüber, eben im Newsletter vom Professor Joner ist dann gestanden, ja, eben, sie haben es eingesehen, ich glaube, es muss etwas passieren und so. Und dann habe ich mit ein paar darüber gesprochen, die haben gesagt, das haben sie ein paar Mal gesagt, ich glaube es erst, wenn ich höre, dass mal etwas passiert, und ich glaube es erst, wenn ich schwarz auf weiß sehe, dass das wirklich so gemacht wird. Weil ich habe auch kleine Kinder, und in der Schweiz haben wir die sogenannte Motion Müller. Der Damian Müller, der hat eine Motion gemacht, dass wir in der Schweiz jetzt die FDA-approved Medizingeräte auch akzeptieren würden. Es ist noch nicht ganz durch, sieht aber ziemlich gut aus. Und das bedeutet, meine Kinder könnten dann halt FDA-approved pädiatrische Geräte und Geräte für seltene Krankheiten bekommen, und das könnte man in der EU nicht. Und naja, das ist so ein wenig, also ich finde es eigentlich wirklich schade, was es halt genau dort, wo man sehr verletzliche Gruppen hat, die sonst schon schlecht versorgt sind, die denen sagt man das bei. Nicht die Diabetes-Patienten oder sagen wir, dort, wo sich richtig viel Geld verdienen lässt, dort macht man den Aufwand. Und vielleicht ist es doch dort auch gerechtfertigt. Ich kann es nicht beurteilen, aber gerade bei so kleinen Märkten sehe ich nicht, dass man so hohe Hürden setzen muss.
Interessanterweise haben wir heutzutage Kunden, die ihre klinischen Studien im FDA-Raum durchführen und dann hinterher, also europäische Kunden, die erst FDA zulassen und dann CE-Kennzeichen im Nachgang machen. Das wäre vor 10 oder 15 Jahren absolut undenkbar gewesen, diesen Schritt umzudrehen. Ja.
Okay. Jetzt vielleicht ein wenig von den mehr politischen Themen zu etwas leichteren Themen. Welche Herausforderungen bringt es mit sich, in die Medizintechnik zu liefern?
Also die Medizintechnik ist ein interessanter Markt. Es gibt spezifische Anforderungen, die auch in den letzten Jahren mit Einführung der MDR gestiegen sind. Wie gesagt, wirkt sich das auch als störend auf die traditionell sehr hohe Innovationskraft aus. Neben einigen großen global tätigen Playern in dem Markt gibt es aber auch, speziell hier in Deutschland, dieser Markt ist sehr mittelständisch geprägt. Unser typischer Kunde ist ähnlich groß wie wir, sitzt in Süddeutschland und ist in der Regel ein absoluter Spezialist auf seinem Gebiet, zum Beispiel in der Chirurgie oder in der Kathetertechnik. Und die regulatorischen Herausforderungen in Bezug auf das Produkt, wie beispielsweise die Risikoanalyse, Studien in Bezug auf die Biokompatibilität, kommen jetzt auch noch zusätzlich zu neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel die Sicherstellung der Einhaltung von Menschenrechten und Umweltrichtlinien. Also hier gilt in Deutschland oder in Europa ab 01.01.2024 das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz für Unternehmen größer als 1.000 Mitarbeiter. Wir sind zwar keine Inverkehrbringer, also stellen keine Medizintechnik oder keine Medizinprodukte selbst her, aber wir sind auch 13485 zertifiziert. Dabei handelt es sich um ein Qualitätsmanagementsystem für die Herstellung von Medizinprodukten.
Also das heißt, es sind so auf der einen Seite sind es die regulatorischen Anforderungen, die sagen wir vielen Verifizierungs- und Validierungsprüfungen wie Biokompatibilität, Risikomanagement, hatte ich übrigens gerade letztens auf eine Podcast-Folge mit Beat Kelder über das Risikomanagement, und dann obendrauf das Qualitätsmanagement und zusätzliche regulatorische Anforderungen wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Ich liebe die deutsche Sprache, es ist so großartig. Man kann alle Nomen aneinander setzen. Es ist ein Wort. Gut, jetzt, ihr beschäftigt euch auch, sagen wir, sehr stark mit der Kunststofftechnik und Medical-Grade Plastics. Ihr habt dazu sogar ein White Paper verfasst und das an der Medica vorgestellt. Möchtest du uns dazu etwas erzählen?
Ja, das White Paper ist entstanden in der Kooperation mit der Firma Polyneers, und zwar mit den Herren Giuseppe Fiandaca und dem Dr. Thomas Kremser. Polyneers ist ein kleiner Dienstleister auf der Schnittstelle zwischen Kunststoff und Medizinprodukt, und die beiden haben nochmal eine andere Sichtweise aus dem Blickwinkel eines Inverkehrbringers. Wir haben die Notwendigkeit aufgrund der Anfragen gesehen, die wir täglich so bekommen. Die Frage ist, was macht einen Kunststoff zum Medical Grade Plastic? Und ist die Bezeichnung oder dieses Prädikat für bestimmte Anwendungen überhaupt notwendig? Und dann die Frage, wozu committet sich der Hersteller des Kunststoffs mit dem Zertifikat, in zum Beispiel in Bezug auf das Change Management? Und ja, das war eine interessante Kooperation und kann sich gerne jeder bei uns downloaden, das White Paper.
Das ist gut. Also den Thomas und den Giuseppe hatten wir auch schon im Podcast. Den Giuseppe zum Thema PVC und Alternativen. Und der Thomas hat Strahlensterilisation. Der hat auch einen Doktor auf Strahlensterilisation von Polyolefin gemacht. Und das ist eine sehr, sehr spannende Folge, auch zum Anhören. Gut, ich glaube, wir kommen so ein wenig zum Schluss. Welchen Rat möchtest du unseren Hörern mit auf den Weg geben, was medizinische Schläuche und Fluoropolymere angeht?
Ja, da wiederhole ich mich vielleicht auch. Einfach mal schauen, wo gibt es Alternativen? Lasst es uns zusammen anpacken. Lasst uns schauen, wo es möglich ist, die Stoffe zu ersetzen. Wo es nicht möglich ist, weiter an Alternativen arbeiten. Und wir leben in einer innovativen Branche. Unsere Hauptaufgabe ist, Produkte herzustellen, Menschen zu helfen. Und das sollten wir auch weiterhin tun.
Mhm. Das ist mein Firmenmotto, ist Form a Better World with Plastics. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass Kunststoffe Teil der Lösung sind. Und es gibt sicher irgendwo Punkte, wo wir uns verbessern können. Und da bin ich komplett bei dir. Schauen wir, was können wir besser machen. Und besser machen muss nicht unbedingt heißen, dass man komplett generell alles verbietet, sondern einfach da ansetzt, wo es den besten Hebel hat, wo es am ehesten in die Umwelt gelangen kann und ein wenig, wie soll ich sagen, Augenmaß und gesunder Menschenverstand, anstatt einfach generell einfach alles verbieten, ist meistens, Pauschallösungen sind meistens nicht die besten. Also Kunststoff ist böse oder PFAS gehören alle verboten, das ist immer so. Ich bin gar kein Fan von Pauschallösungen. Gut, noch ein paar letzte Worte.
Ja, ich möchte mich bedanken für die Zusammenarbeit. Es hat mir sehr gefallen. Ich möchte dich auch gerne einladen, uns zu besuchen hier in Halberstadt. Wir sind schon eine Tagesreise von dir entfernt, ungefähr auf der Achse zwischen Hannover und Leipzig, aber immer wieder eine Reise wert. Wenn du Zeit hast, dann können wir dir gerne ein paar Einblicke in die Welt der thermoplastischen Extrusion geben. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, hier mitzumachen.
Gut, super. Danke vielmals, Martin. Und bis zum nächsten Mal.
Danke, mach's gut. Tschüss.